Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 65, die stoische Gefühlslehre. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Heute, wie man es am Titel schon hört, wird's gefühlig. Oder wie wir es auch immer nennen wollen. Und Anne, dann steigen wir da vielleicht gleich mal damit ein. Würdest du mit dem Titel eigentlich mitgehen, Gefühlslehre, oder würdest du den anders formulieren?
Also ich hätte es lieber die Lehre der stoischen Emotionen genannt. Mhm. Ich arbeite nicht so gerne mit dem Begriff Gefühle, sondern eher Emotionen. Das kommt bei mir vielleicht dann schon von diesem Modern Stoicism beziehungsweise Background, den ich in Amerika dazu hatte, wo immer von Emotions die Rede ist. Und für mich passt der Begriff Emotion, also in Bewegung setzen, ne? Emovere, das passt für mich auch besser, aber ich lasse auch gelten, was du vorbringst und warum du in deinem Buch und auch generell lieber von Gefühlen sprichst.
Ja, ich glaube, das kann man halt tatsächlich gar nicht so entscheiden, sondern es sind eben unterschiedliche Traditionen, die da einfach greifen. Ne? Und das Interessante ist ja dann auch, du hast ja eben schon gesagt, Emotionen, ne, kommt dann über das Französische, geht dann zu dem Lateinischen mit dem Bewegen, und das deutsche Gefühle geht ins Mittelhochdeutsche Fühlen, und da steckt die Wahrnehmung dahinter. Also offensichtlich ist in dem Phänomen, was wir hier beschreiben, sind zwei Aspekte auf jeden Fall drin. So was Wahrnehmendes, also vielleicht eher was Kognitives, ne, und auf der anderen Seite was Bewegendes. Und ich glaube, darum kreisen auch all diese Begriffe, ne? Wenn man so überlegt, da gibt es dann Fühlen, da gibt es Empfinden, da gibt es Emotionen, da gibt es Affekt, da gibt es Gefühle, da gibt es Stimmung und oh, ne? Also you name it. Und alles wird irgendwo anders benutzt. Und das ist, glaube ich, immer das Schwierige, wenn man irgendwo reinliest, dass man sich erstmal klar machen muss, wie verwenden die denn hier die Begriffe?
Ne? So. Ein weiterer Begriff, der oft ja auch auftaucht, ist Leidenschaften, beziehungsweise Leidenschaftslosigkeit. Und na, da gibt's ja dieses alten blöden Spruch mit, ne, Eifersucht ist eine Leidenschaft, weil sie mit Eifersucht was Leidenschaft oder so, ne? Und aber eigentlich ist das nicht schlecht, fällt mir gerade auf, weil ja diese Leiden genau das sind, wovon die Stoiker uns abbringen wollten, ne? Eben nicht von den guten Gefühlen, die sollen wir kultivieren, sondern eben von denen, unter denen wir leiden, die Pathé, auf die wir noch näher zu sprechen kommen werden.
Ja, also diese Trennung Pathé versus Eupathé, ne? Also Eu für griechisch gut, also die guten Gefühle, und zu den Leidenschaften, ja, genau. Und da ist ja dann die wichtige Frage, da kommen wir dann später ja noch dazu, wie haben sie das denn unterschieden? Ne? Was ist da jetzt anders? Und da muss man ja auch sagen, dass sie da auch andere Antworten gefunden haben, als zum Beispiel Platon. Ne? Wobei ja Platon diesen Gedanken hatte, da gibt es eben unterschiedliche Teile der Seele, die miteinander in Widerstreit geraten können. Und das ist dann zum Beispiel so, ne, ein emotionaler Zustand des inneren Zerrissenseins. So, und das gibt's ja bei den Stoikern nicht, aber da gucken wir dann gleich nochmal drauf.
Nee, genau, bei denen gibt's dann diese eben stark kognitive Komponente von Gefühlen, dass es eben eigentlich Urteile über die Welt sind, beziehungsweise auch Fehlvorstellungen, denen wir zustimmen oder nicht.
Ja.
Um das mal ganz plastisch greifbar zu machen, Alex, würde ich gerne mit dir ein kleines Szenario durchspielen. Und zwar, du hattest ja in der letzten Folge erzählt, dass du mit deiner Frau bei Luisa Neubauer bei diesem Vortrag warst. Und ich stelle mir das so vor, dass du als ökologisch bewusster Bürger bist du da mit dem Fahrrad wahrscheinlich hingefahren. Und jetzt ist der schöne Abend vorbei und ihr kommt da ganz angeregt aus der Veranstaltung und der Blick fällt auf den Fahrradständer und das Fahrrad ist weg. So. Dann kommt wahrscheinlich ein Gefühl in dir auf, oder?
Ja, ein Gefühl vielleicht noch nicht, sondern das, was erstmal da ist, ist natürlich so diese Wahrnehmung. Oh, das Fahrrad ist nicht mehr da, wo es war. Dann haben wir auch in der vorletzten Folge ja gelernt, was in der stoischen Psyche ja auch wichtig ist, dass dieses Wahrnehmen nicht einfach nur eine inhaltliche Aussage ist, sondern dass es eingefärbt ist durch das, was mein Körper in dem Moment empfindet, wenn diese Wahrnehmung da ist. Ne? Also das Bild von außen wird aufgeladen durch diesen affektiven Zustand im Körper. Ne? Das kann dann sein, der Blutdruck steigt, Gesicht rot und so weiter. Ne? Also so eine Art von begleitenden, erregten Zustand. So, ja. Und das wäre dann das Erste, was ich dann vielleicht, wenn ich so drauf gucke, begleitend sage, na, okay, ich nehme wahr, Fahrrad ist weg. Und körperlich eingefärbt mit, fühlt sich komisch an, ne? Irritierend. So, und jetzt ist das ja so ein kompliziertes Gemisch schon. Und dann würden die Stoiker ja noch sagen, okay, das ist vielleicht alles erstmal noch nicht sprachlich kodiert, sondern das ist eine Wahrnehmung als Thesis, ne, die auf einer Fantasie, einer Vorstellung basierte. Und jetzt geht es darum, dass diese Wahrnehmung in den Vorstellungen der Stoiker im Hegemonikon sich in irgendeiner Art und Weise darstellt als eine Proposition, die ein Prädikat beinhaltet. Das heißt, die inhaltliche Sache wäre, das Fahrrad ist weg, so eine Scheiße. Ja? Und mit so eine Scheiße ist dann gemeint, was ein Übel. So, ne? Und da würden dann die Stoiker sagen, okay, in dem Moment, wo ich das jetzt so innerlich beurteile, würde ich wahrscheinlich dann das Okay innerlich dafür geben, dass ich anfangen kann zu fluchen. Und dann komme ich eigentlich erst in eine Emotion oder in einen Gefühlszustand, der sich dann als Ärger bezeichnet. Ne, dass ich dann anfange rumzuschreien, so ein Dreck hier, ne, das Fahrrad ist weg, verdammte, das ist ja noch überhaupt nicht so alt, was das wieder kostet und bla 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 bla. Ne? Und meine Frau neben mir dann sagt, das ganz ruhig, jetzt reg dich nicht so auf.
Ja. Genau, also diesen ersten Zustand, den du beschreibst, das körperlich wirkende Unruhigwerden.
Ja.
Ich reg mich auf, irgendwas stimmt hier nicht. Das läuft ja in einer Millisekunde ab. Ne? Das Fahrrad ist nicht da. Das sind dann die Propatheia, die
so könnte
körperlich
man
wirkende
genau. Ja.
Vorgefühl schon sozusagen. Du hättest ja diese Fantasia, Fahrrad nicht da. Erstmal müsste man wahrscheinlich ja auch noch zustimmen, ist es überhaupt nicht da oder gucke ich vielleicht an den falschen Fahrradständer, richtig?
Ja, ich glaube, also da wären wir im Prinzip jetzt schon in dem Analyseprogramm. Ne? Also wenn wir fragen, sollten wir eigentlich einer solchen Vorstellung oder einer Wahrnehmung dann tatsächlich zustimmen? Und dann könnte man genau darauf gucken. Ne? Das Erste, das Fahrrad ist weg. Stimmt das denn überhaupt? Ne? Weil ich habe in meinem Leben, im Studium in Bonn, habe ich mal erlebt, dass mein Fahrrad vor der Tür weg war. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, ich gucke jetzt einfach mal erstmal rum und bin einmal um die Häuserecke rumgegangen, da hatte jemand das Fahrrad einfach da hinten hingestellt. Also wahrscheinlich.
War da jemand vielleicht du und du hast es woanders hingestellt?
Genau, bei der letzten Party. Zu viel Bier, keine Ahnung, wo das ist. Soll es ja auch geben, dass Fahrräder verloren gehen nach Partys, weil man irgendwo abgestiegen ist. Und dann, egal. Also auf jeden Fall, das Fahrrad ist dann woanders wieder da gewesen. Das heißt, ich könnte jetzt erstmal sagen, ich kann eigentlich noch gar nicht beurteilen, ob das Fahrrad wirklich weg ist oder nicht. Da würden die Stoiker sagen, dieser Satz ist nicht wahrheitsfähig. Das heißt, ich muss eigentlich mein Urteil zurückhalten. Und damit ist auch klar, dass der Handlungsauftrag, der danach kommt, überhaupt nicht aktiviert werden kann, weil ich keine Grundvoraussetzung dann habe.
Ja.
Wenn das Fahrrad jetzt nach Überprüfung von mir aus auch weg ist und ich der Meinung bin, das ist jetzt tatsächlich, da ist doch ein Element of Truth in dieser Wahrnehmung, dass das jetzt weg ist, dann kommt ja als Nächstes zu dieser Gedanke, ja, jetzt ist ja richtig übel.
Das ist schlecht.
Das ist schlecht. Und da würden dann die Stoiker dann zum Beispiel drauf gucken und sagen, das ist ja ein Werturteil, was ich da fälle. Ne? Nämlich, dass die Abwesenheit meines Fahrrads ein Übel ist. Und das Übel ist ja im Prinzip so das Gegenteil vom Guten. Und das einzig Gute in der Stoa ist ja die Tugend. Und da kann man sich jetzt sagen, nee, das kann es ja nicht sein. Weil eine Abwesenheit eines Fahrrads ist nicht die Nicht-Tugend, sondern da kommt man an den Punkt, dass man sagt, eigentlich kann ein Fahrrad, weil es etwas Externes ist, nur einen Wert besitzen, aber nicht einen moralischen Wert im Sinne der Tugendhaftigkeit oder nicht. Und dann bin ich an dem Punkt, dass ich sagen muss, naja, wenn ich einen Wert nehme, dann kann man sich fragen, was ist eigentlich so der angemessene oder naturgemessene Wert, dem ich einem Fahrrad beimessen sollte. Und dann kann man sagen, gut, sicherlich was anderes, als zu sagen, dass es das gut ist. Also liegt offensichtlich auch eine Wertverzerrung vor, ne? Weil wenn ich sage, dass ein Übel, dass es weg ist, dann habe ich dem Fahrrad zu viel Wert beigemessen im Hinblick auf mein Leben. ne, auf den guten Verlauf meines Lebens. Und da könnte man als zweites sagen, ja, das ist einfach falsch, kategorialer Fehler. Ich kategorisiere das als etwas Gutes, dabei ist es nur etwas, was einen gewissen Wert besitzt, also eine präferierte Indifferenz hier. Und wenn die weg ist, ist das schade, aber es ist nichts, was den Fluss meines Lebens in der Hinsicht jetzt stören oder negativ beeinflussen sollte. Und auch damit wäre es dann eigentlich nicht angemessen, dieses Werturteil zu fällen. Also selbst wenn das Fahrrad weg ist, ist das Urteil, was ich danach fälle und der Auftrag, was ich handeln soll, nicht angemessen. Ja, und dann kann man auch so sagen, ja, also wir haben, im Prinzip ist das ja versucht wie eine logische Kette. Wenn A gilt, folgt daraus B, A gilt, also mache ich B. So, ne? Und dann kannst du ja sagen, wenn A jetzt nicht gilt, kann ich den Schluss nicht treffen. Wenn B eigentlich ein falscher Schluss ist, dann kann er nicht mit A verbunden werden, weil dann kommt was Falsches raus. Ne? Also von daher würde der Stoiker sagen, die gesamte Kette, die zu einem Verhalten von Schreien und Ärger und so weiter führt, ist in sich nicht logisch konsistent und philosophisch auch falsch bewertet. So, das ist jetzt die sehr kognitive Analyse und das wäre so ein Beispiel für die Disziplin der Zustimmung, dass ich mir das eben genau angucke.
Und der eigentliche Schaden entstünde eben erst, wenn du dieser falschen Vorstellung zustimmst und dadurch deinem Charakter schadest, nämlich eine negative Emotion hast, dich da weiter reinsteigerst, deine Frau anmotzt, sie hätte ja auch ein größeres Fahrradschloss kaufen sollen oder was weiß ich was.
Genau.
Dich über den Zustand unserer Gesellschaft im Allgemeinen erregst und übel gelaunt in den nächsten Tag startest und das an deinen Mitmenschen dann auslässt und so weiter. Du schadest dann dir eben.
Genau.
Durch dieses Ausleben dieser Partie dann.
Ja, und das ist halt die Grundannahme der Stoiker, dass diese überzogenen Wertvorstellungen zu überzogenen Impulsen führen, die dann wiederum, ne, Beispiel Mäßigung, eben nicht tugendhaft sind. Und damit eben tatsächlich zu Unfrieden in mir und auch in meiner Umwelt führen. Und die haben ja da eine sehr umfassende Analyse gemacht und haben halt dann auch gesagt, denn es gibt erstmal Dinge, die uns im Hinblick auf den Jetzt-Zustand passieren können, also in der Präsenz. Und da gibt es Dinge, die, sag mal, nachteilig überbewertet sind oder die im Sinne eines Positiven überbewertet sind. Und das eine wäre jetzt, wenn Sie sagen, nachteilig überbewertet, dann bin ich halt eben übellaunig und ärgerlich. Und positiv bewertet wäre es halt völlig überbordende, muss man gerade nachgucken, überbordende Gefühl der.
Ja, Genuss ist es dann, glaube ich, auch.
Genau, Genuss,
ne? Man sagt, man ist zum Beispiel, man freut sich dann in der Gehässigkeit über den Schaden von jemand anderem oder auch, ehrlich gesagt, so eine unbändige Freude. Also was so groß dann und unaufhaltsam ist, dass man nicht mehr rational Herr in der Lage ist.
Genau, dass es einen einfach davonträgt. So,
ja.
Ne? Und das Negative wäre dann Leiden, ne? Oder Neid oder Eifersucht oder Trauer, Angst, Elend und so. Ne? Das sind Dinge, die dann halt übertrieben sind. Und wenn ich jetzt das nächste Mal wohin gehe und schon erwarte, dass mir sowas wieder passieren würde und ich dann eben auch gleich schon übertriebene Erwartungsemotionen bekomme, im positiven Sinne wäre das Lust, Begehren, Erhitztheit und all solche Dinge und im Negativen eben dann Furcht, Abneigung, Beklemmung, ne? Oh Gott, ich kann nirgendwo mit dem Fahrrad hinfahren, das Fahrrad wird mir geklaut und so weiter. Ne? Und da haben die dann die haben vier Grundgefühle genannt, nämlich einmal eben Genuss, und Leiden, das sind die in der Ist-Zeit und Begehren und Furcht, das ist das, was sozusagen als Überkategorien mit der Zukunft zusammenhängt. Und das haben sie dann mit Unteremotionen dann noch versehen, sodass man hier eine sehr komplexe Theorie der Gefühle schon hat. Und der stoische Weise, bei dem haben sie dann auch so eine Tabelle gemacht. Und da der ja keine überschießenden Impulse generiert, sondern immer naturgemäß und angemessene, kommt es ja dann auch nur zu den guten Gefühlen. Und da kann man sich halt fragen, was sind denn die Kategorien? Naja, in der Gegenwart gibt es vorteilhaft das Freude und Vergnügen und Heiterkeit, aber das ist eben so in Maßen. Und im negativen Sinne gibt es gar nichts, weil eine nachteilige Emotion, ein nachteiliges Gefühl würde ja bedeuten, dass ein Fehlurteil gefällt hat, was per Definition nicht sein kann.
Klar.
Und in der Zukunft ist es im positiven Sinne der Wunsch und im negativen Sinne die Vorsicht. Also die würden dann sagen, hab nicht Angst, sei nicht furchtvoll, sondern einfach nur vorsichtig. Guck's dir halt an.
Und das ist ja auch, da sprechen wir immer wieder drüber und ist ja auch so ein wichtiger Begriff. Du hattest es ja auch mit tatsächlich Luisa Neubauer ins Zusammenhang gebracht, dieser Begriff von Hoffnung.
Mhm.
Ja, denn in der Zukunft Wunsch, gute Absicht, guter Wille, ja, aber eben mit einem gewissen Ehrfurcht vor dem, was da noch kommen kann oder Vorsicht.
Ja, genau. Und ich finde das auch nochmal ganz gut, wenn man sich überlegt, was steckt denn eigentlich hinter Vorsicht? Da steckt ja auch zum Beispiel die Erkenntnis drin, dass man eben die Zukunft ist offen und ich weiß es noch nicht genau. Also muss ich mich eines Urteils enthalten. Und das heißt eben, da kommt dann auch eher so eine gedämpfte Grundgefühlslage dann wahrscheinlich eher zum Tragen, ne? Dass ich sowas wie aufmerksam bin und das vielleicht sogar ein leicht, ja, das kann ja durchaus eine leicht negative Komponente vielleicht auch haben. Ja, also Achtsamkeit und sagen wir angespannte Achtsamkeit oder sowas könnte das sein, ne?
Ja, und das ist ja auch diese Übung mit dem Vorbehalt, ne, Dinge unter Vorbehalt zu stellen, dass man sagt, Mensch, ich freue mich auf einen Urlaub, das wird bestimmt richtig schön.
Mhm.
Wenn denn alles so läuft, wie ich mir das jetzt vorstelle und nicht eines meiner Kinder Magen-Darm hat und so weiter und so fort, dann wird es bestimmt super schön.
Ja, und jetzt fällt mir mal gerade ein, ich würde mich sogar nochmal korrigieren. Es kann eigentlich auch gar keinen negativen Aspekt haben, weil wenn nämlich jetzt doch das passiert, was ich eigentlich nicht haben wollte, in Anführungsstrichen, würde der stoische Weise ja gar nicht sagen, was er nicht haben wollte, weil er nimmt ja die Dinge, die passieren, als das, was dann eben passieren soll.
Ja.
Und deshalb kann es dann auch nicht ein Gefühl von Enttäuschung geben, sondern eher eine Erkenntnis. Ah ja. Dann ist das jetzt so. Es ist schon irgendwie natürlich sehr weit weg von unserem normalen Erleben. Ne? So, das,
ja, und insgesamt, ich glaube, das ist auch wirklich so einfach ein Thema, was oft zu Missverständnissen führt oder auch, ja, was ein bisschen heikel, und dafür sind die Stoiker ja auch in der Antike schon kritisiert worden, ne? Für diese Annahme, dass ein leidenschaftsloses Leben das beste Leben ist.
Hm. Ja, und gibt ja auch andere Philosophen, die dann, ne, hast du ja auch nochmal vorhin erzählt, ne, dass wo man sagt, man muss eigentlich Leiden erlebt haben, damit man zum Beispiel überhaupt richtiger Künstler sein kann.
Ja.
Und das wäre ja eigentlich jetzt nicht mit dem stoischen Programm vereinbar, ne, weil du halt sagst, nee, es geht nicht darum, das Leiden zu erleben und daraus was zu machen, sondern es geht eigentlich darum, das Leiden schon mal zu vermeiden. Ja, da steht dann anders. Ich meine, natürlich kann man auch sagen, ein Leben, in dem es kein Leiden gibt, weil du eben mit der stoischen Haltung des Weisen unterwegs bist, braucht man keine Kunst, die Leiden darstellt. Weil in der Community der stoischen Weisen würde man keine Bilder mehr aufhängen, die Leiden darstellen. Weil die drauf gucken würden und sagen, was sind da dargestellt? Verstehe ich jetzt nicht. So, ist natürlich ein bisschen absurd. Aber ich glaube, um es nochmal so zu illustrieren, hilft das vielleicht auch nochmal, da so diesen klaren Punkt zu machen.
Ja, ich glaube, das ist dann schon auch eine Grundsatzentscheidung. Ich habe mit manchen Leuten auch schon über Stoizismus diskutiert und die sagten mir, das klingt alles schön und gut und ich kann das Konzept durchaus verstehen und die Vorteile sehen, aber ich persönlich lebe lieber himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt.
Mhm.
Mit Goethe.
Absolut. Ich meine, der interessante Punkt ist ja vielleicht der, dass man sagen kann, ja, das kannst du für dich selber entscheiden, aber du wirkst halt auch in deine Umwelt. Und es ist eben nicht nur eine individuelle Entscheidung, weil wenn jemand mit dieser Entscheidung eben auch in einer Partnerschaft, in einer Familie, in einem Team, in einer Organisation arbeitet, müssen alle anderen auch damit klarkommen.
Klar, du nimmst die anderen in Sippenhaft, ne?
Ja, das wird dann eben das.
Als Gemeinschaft, ja, ja.
Dann nimmst du dir halt raus, ne? Ich fühle das jetzt, jetzt schreie ich mal in der Gegend rum, ne? Und Leute, das müsst ihr halt verstehen. So bin ich halt, ne? So, das, und das ist, glaube ich, das, wo man dann sagen kann, da kommt in der Stoa halt natürlich auch dieses Bewusstsein im Sinne der Homologie nach außen auch mit rein. Also die sagen, erstens tut sie nicht gut, das so laufen zu lassen und zweitens ist es auch für deine Umwelt nicht gut und führt auch dazu, dass die Umwelt dann leidet und das auch vielleicht auf dich nochmal zurückkommt und dein Leiden auch verstärkt. Also eigentlich eine Abwärtsspirale ist.
Richtig.
Und das finde ich durchaus auch sehr nachvollziehbar.
Ja.
Danken her. Und deswegen würde ich an der Stelle dann sagen, vielleicht aber nochmal drüber nachzudenken, ne? Bild hier Kreise des Hierokles, es gibt um dich herum noch andere, die auch darauf angewiesen sind, wie du dich verhältst. Und deshalb gibt es auch ein Incentive, vielleicht da dann doch nochmal einen Tick weiter zu denken. Weil das hat
deshalb
doch
ist Stoizismus auch keine egoistische Weltanschauung. Wie es ja manchmal gesagt wird, naja, du willst dich da zurückziehen und für dich irgendwie gelassen sein, ist ja schön und gut, aber was ist denn mit den anderen? Siehst du nicht, wie es denen geht?
Ja, ich glaube, in der Stoa könnte man sagen, ist eigentlich der Wunsch, durch diese Emotionslehre dahin zu kommen, dass wir füreinander gute Kontexte sind, sodass wir eigentlich die beste Seite in uns jeweils auch leben können und damit auch die Dinge passieren, die wir uns vielleicht eher wünschen. Und das finde ich eigentlich ein schönes Bild. Also dafür lohnt es sich auch, mal die eigenen Emotionen zu hinterfragen. So, ne?
Ja.
Ich meine, ich arbeite ja noch auch als Coach und da ist es durchaus auch immer mal ein Thema, ne? Dass Leute halt mit überbordenden Emotionen kommen. Und da kann das manchmal ganz spannend sein, diese Emotionen mal so unter die Lupe zu nehmen. Ne? Und dann ist natürlich dann auch immer wieder klar, dieses einmalig unter die Lupe nehmen verändert noch nicht die Art und Weise, wie jemand danach emotional lebt. Aber es kann halt durchaus sein, dass eine Erkenntnis mal ein Anstoß ist, dass man das nächste Mal, wenn man eine solche Situation erlebt, so eine kleine Stimme von der Seite sagt, kannst du so machen, dann wird's halt wieder echt blöd. So, ne? Und wenn du dann im Nachhinein schon wieder merkst, ja, okay, habe ich mich wieder gehen lassen, dann kann es vielleicht sein, dass beim nächsten Mal das dann auch doch nochmal gestoppt wird auch, ne? Oder du
Ja.
unterwegs dann auch nur sagst, ja, das könnte ich jetzt noch sagen, aber ich lasse es jetzt. Und so kann Stück für Stück eigentlich in so einem Selbsthabituierungsprogramm für dich dann auch ein anderer Gefühlserleben dann auch entstehen.
Ja, das ist eben so ein Lernprozess, setzt aber voraus, dass du dich gewissen Dingen auch immer wieder aussetzt, um daraus dann zu lernen, ne? Wie bei der Expositionstherapie, dass du eben sagst, ich gehe damit wieder um und lerne dann, es ist ja nichts Schlechtes oder ich stimme hier eben nicht zu. Ich finde das insgesamt so spannend, wenn man, das ist ja ein bisschen wie beim Seismografen, ne, wo man sich selbst beobachtet und sieht, wo fängt's an, in mir
Das
zu brodeln,
Vorbeben.
warum, ja, was passiert mit mir? Also man, das ist eben, man ist sehr viel in diesem, in dieser Selbstwahrnehmung.
Absolut. Und ich glaube, also ein wichtiger Aspekt ist vielleicht auch nochmal dieser Punkt, der stoische Weise, der hat ja trotzdem auch noch diese Vorempfindung. Es ist ja nicht so, dass da nichts mehr passiert im Körper, sondern er hat diese Vorempfindung. Aber ich sage mal jetzt überspitzt formuliert, diese Vorempfindungen sind durch lange Praxis und durch Üben und durch Ausprobieren sind in eine Form gekommen, die naturgemäß ist im Sinne von kontextadäquat und führt dann auch zu Impulsen, die entsprechend angemessen der Situation sind im Sinne von naturgemäß. Ne? Und so kommt es dann halt zu diesem tugendhaften Verhalten dann auch. Und das ist wichtig, glaube ich, weil ohne diese Vorempfindung kann es auch keine Bewegung geben. Ja, also das fand ich, da gibt es so eine schöne Metapher von Martin Permantier, der mal sagte, ja, da gibt es eine Kutsche und da sind zwei Pferde, die das ziehen. Wenn man jetzt zum Beispiel das Bild von Platon dann nochmal nimmt. Und da gibt es auch einen Kutscher, der das steuert. Wenn es aber nicht einen hinten in der Kabine gibt, der sagt, wo es hinsehen soll, dann weiß die Kutsche eigentlich gar nicht, was sie machen soll. Und dieses, wo es hingehen soll, das ist schon, glaube ich, das, was sich in diesem Vorimpuls auch zeigt. Ja? Also wenn du jetzt da was siehst und da steht ein Krug Wasser und der Vorimpuls ist der, Mensch, fände ich eigentlich gut, wenn wir uns den Krug Wasser mal nehmen, dann ist es ein Hinweis darauf, dass der Körper Durst hat. Und das ist ein angemessener Impuls, der dann auch, wenn man in einer normalen Kette dann läuft, dazu führt, dass ich mir ein Glas Wasser einschenke und trinke. So, ne? Das ist ja wieder die Frage, wenn das jetzt das Wasser von jemand anders ist, ob ich dann einfach ohne zu fragen hingehe und mir das nehme, ne? Dann wäre es halt vielleicht wieder nicht angemessen. Und dann heißt, ich muss mit diesem Impuls, der aus mir kommt, auf eine Art und Weise arbeiten, sodass daraus eine vielleicht auch sozial angemessene Handlung dann wird, ne? Indem ich dann frage, Entschuldigung, dürfte ich mir von Ihrem Wasser vielleicht ein Glas nehmen? Ich muss eine Tablette schlucken oder was auch immer. So, ne? Und dann geht das ja dann auch. So, ne? Und wenn man sich jetzt denkt, der stoische Weise sitzt nur noch da und empfindet nichts mehr, dann würde der auch verhungern, weil ja keine Impulse mehr da sind. So, ne? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der manchmal vielleicht auch, wenn das so beschrieben wird, in diesen kognitiven Überlegungen verloren geht. So, ne? Also das Analysieren eines Urteils hat nur in dem Sinne Sinn, wenn ich dieses Urteil angeliefert bekomme. Also wenn ich praktisch den Urteilsauftrag angeliefert bekomme. Ansonsten passiert nichts. Ja,
Also,
das.
dass es eben viel um Impulsverarbeitung geht, aber dass die Impulse trotzdem noch kommen
Ja,
müssen.
genau.
Ja.
Ja, ich meine, es gibt ja auch, ne, diesen Punkt, dass du sagst, so diese Reiz und Aktion, also Reiz wäre ja dann dieser Impuls, ne, dass dieser Raum, den gilt es zu gestalten. Was wir nicht in Frage stellen, ist, dass es einen Reiz gibt und dass es einen Impuls gibt. So, ne? Unsere Aufmerksamkeit liegt in der Mitte, da liegt die persönliche Freiheit. Und da finde ich, sind die Stoiker eigentlich auch total aktuell. Also wüsste nicht, warum das heutzutage 2000 Jahre später nicht immer noch eigentlich unsere Hauptaufgaben ist in unserem Augenmerk. Und wo auch immer noch ganz, ganz viel daneben geht. Also das heißt, die Emotionslehre der Stoiker in Verbindung mit ihrer Handlungstheorie finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Also auch für uns heute noch.
Ja, gerade dieses Thema Pause machen und sich eines Urteils enthalten, wenn man sich noch nicht sicher ist, statt in irgendeine Richtung loszurennen. Ich glaube, da sind wir alle gut beraten mit.
Ja. Also haben wir ja alle auch gelernt, wenn man irgendwie was hört in der Diskussion und dann sofort irgendwie was anderes raushaut und nachher merkt, das war totaler Müll. Ne? Hätte ich mal gerade 5 Sekunden drüber nachgedacht, wäre es vielleicht ein Tick besser gewesen. So, und also im Kern ist das eigentlich das, ne, was die Stoiker dir sagen. Sei dir bewusst, das, was da kommt, das ist wichtig, aber schau es dir genau an. Und da gibt es auch so ein schönes Zitat, das würde ich jetzt gerne nochmal damit reinnehmen. Und wie man hört, ich bin am Blättern. Dum, 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 dum. Ja, jetzt habe ich es ja hinten. Ich hatte es mir extra zurechtgelegt, aber jetzt finde ich es nicht. Also auf jeden Fall geht es darum, dass ein Stoiker sagt, mit diesen Impulsen muss man so umgehen wie Nachtwächter. Das Licht hochhalten, wenn jemand kommt und sagt, lass mich genau sehen, wer du bist, was du vorhast, was du mitbringst. Und dann entscheide ich, ob du rein darfst oder nicht. So, ne? Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Haltung auch, ne? Wenn man so auf die, auf das eigene Erleben draufschaut, einfach ein bisschen bewusster, achtsamer mit den Dingen umzugehen. Und da gibt's auch wieder diese Verbindung zu Prosoke, der stoischen Achtsamkeit, dass man eben auf der Höhe der Zeit ist, ne? Dass man eben das beachtet, was gerade passiert. Und nicht den Moment verpasst, wo man hätte noch was tun können.
Ja.
Ja. Was gibt's noch zu den Emotionen oder Gefühlen? Was würdest du noch sagen?
Ich überlege gerade, ob wir noch andere Vorurteile entkräften können. Der Gefühlskalte haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ne? Ich meine, Seneca schreibt ja selber, sei nicht wie eine Statue.
Ja.
Und wir haben das ja jetzt, glaube ich, auch ausreichend schon dargestellt, dass der Weise eben positive Gefühle hat. Es sind nicht so viele und es sind keine überbordenden, aber es sind positive Gefühle der Welt gegenüber, sich selbst gegenüber. Auch Selbstliebe, ne?
Mhm. Ja, und wie du sagst, ne, wenn du bei der Beerdigung bist, würde der stoische Weise auch wahrscheinlich einfach mitfühlen, also dieses Gefühl, ne, diese Vorempfindung auch haben.
Ja.
Und
ja, auch weinen vielleicht. Also der dass man, ich
würde zustimmen, ne?
Marc Aurel muss man sich auch nicht vorstellen als jemand, der da eiskalt mit schmallippig übers Schlachtfeld gelaufen ist. Und ich glaube, der hat sehr viel geweint, auch um Freunde, die gestorben sind, um seine Kinder, hat ja so viele Kinder verloren. Die Frage ist dann eben später noch der Umgang damit, mit diesen ganzen großen Emotionen, Gefühlen.
Ja, und ob dieses Gefühl, was sich ausmacht, eben dann tatsächlich zu einer Leidenschaft wird im negativen Sinne und dich völlig ergreift und du dann komplett die Kontrolle verlierst, oder ob es eben etwas ist, was du fühlst, aber was dir ermöglicht, trotzdem noch zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Ja. Ja, gut. Dann würde ich doch sagen, nehmen wir das erstmal für die Gefühle.
Und das war jetzt der zweite Teil in unserer Reihe zur Persönlichkeitsentwicklung. Wir hatten erst über die Psyche gesprochen, heute über die Emotionen/Gefühle. Mhm. Und in unserem dritten Teil werden wir dann über das Prinzip von Eukiosis sprechen.
Ja, genau. Also dem Entwicklungsbegriff, der in der Stoa da ist. Und auch da wird es wieder zeigen, dass die Stoa da ehrlich gesagt auch durchaus mit ihren Vorstellungen auf der Höhe der Zeit ist, weil man das vergleicht mit einigen aktuellen Entwicklungen. Ja, und dann haben wir ja noch unsere Rubrik, was wir denn gerade mal so gelesen haben.
Hast du da was zum Thema gelesen, was du empfehlen möchtest?
Ja, ich würde tatsächlich ein Buch nehmen. Und ich habe ja vorhin den Martin Permantier schon erwähnt. Das ist jemand, der arbeitet unter dem Stichwort Ich-Entwicklung oder vertikale Entwicklung nennt man das auch, wo es eben um Persönlichkeitsentwicklung geht und zwar jetzt nicht mehr im Sinne von Kompetenzerwerb oder Ähnlichem, sondern tatsächlich eher so eine Haltungsentwicklung, also dass es so qualitative Stufen der Entwicklung gibt. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Fühlen. Und in diesem Fühlen geht es aus meiner Sicht genau um diesen Punkt dieser Propathia, dass wir verstehen, dass es die braucht, dass wir die in unser Leben auch mit einbeziehen müssen, weil sie eben der Antrieb sind, ne? Also der Gast, der in der Kutsche sitzt und sagt, wo es lang geht. Und das aber im Kern darum geht, wie wir mit diesem Fühlen und mit diesen Wahrnehmungen, die damit verbunden sind, umgehen. Und er beschreibt in seinem Buch dann immer, wie jetzt sich über die unterschiedlichen Haltungen, die in seinem Modell vorkommen, dieses Fühlen auch verändert, auch im emotionalen, also praktisch die daraus entstehenden Gefühle, wie sie sich anders darstellen.
Und ist der Martin Permantier denn stoisch beeinflusst?
Nee, gar nicht. Also ich bin mit ihm in den Dialog gekommen, weil er nämlich so ein Bild gemalt hatte mal, was aussah wie die Kreise des Herokles. Und ich habe ihn angesprochen, ob das daher kommt. Da sagt er, nee. Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen und haben dann festgestellt, dass das Denken der Stoiker in vielen Aspekten seinem Denken sehr ähnelt. Und deswegen haben wir auch entschieden, dass wir am 26. Oktober in Kronberg hier in meinem Büro ein Seminar machen, wo es genau um diese Themen geht, wo wir mal in der individuellen Entwicklung die Gedanken der Stoiker neben seine Gedanken leben wollen und auch das Ganze verbinden wollen eben mit dem Gedanken persönlicher Entwicklung in modernen Kontexten. Ja, und ich lege auch gerne in den Shownotes den Link dazu rein. Gibt auch noch Plätze, wer noch kommen mag, freuen wir uns. Und ja,
das klingt sehr spannend. Das ist leider in den Hamburger Herbstferien, sodass ich mit meinen 3 Kleinen dann hier auf Halloween warten werde.
Das ist ja auch schön.
Ja, manche lieben es, manche finden negative Emotionen, wenn sie an Halloween denken.
Den Schrecken, ja.
Und manche greifen sehr gerne zu den Süßigkeiten.
Ja, gut. Hast du denn noch irgendwas, was du gelesen hast oder was dir über den Weg gelaufen ist?
Ich wollte nur noch mal hinweisen auf die StoryCon X Hannover am 11. Oktober. Wer sich da noch anmelden möchte und ansonsten.
Ja, dann können wir auch nochmal dran erinnern, eine Woche später.
Ne? Ach so, die große StoryCon,
ja. Die große StoryCon, auch interessant, lohnt auf jeden Fall, glaube ich, ne, unter dem Begriff Citizenship sind ein paar spannende Vorträge da und ja, da kann man mal auch so einen Eindruck bekommen, was ist das für eine Community, diese weltweiten Stoiker. Und
absolut. Und ich finde es dann auch schön, man kann da ja auch nur ein Teilprogramm mitmachen. Das ist ja viele Stunden lang, 5, 6. Ja. Wer sagt, so viel kann ich mir nur wirklich nicht aus meinem Wochenende rausschneiden, der kann ja einfach zu bestimmten Vorträgen dann mal online gehen und dann zwischendurch kann man auch mal wieder rausgehen. Und man muss ja auch nicht die Kamera anhaben. Das ist ja alles wirklich so, wie aktiv man sein möchte.
Ja, und die Vorträge werden auch typischerweise nachher in YouTube veröffentlicht unter dem Kanal von dem Modern Stoicism, die das ja auch veranstalten. Und da lohnt es dann auch auf jeden Fall immer mal reinzugucken. Also das sind schon wirklich immer gute Vorträge auch dabei. Ja. Gut.
Schön. Ja. Alex, dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche mit den letzten sonnigen Tagen erstmal.
Ja, dir auch. Und dann sehen wir uns bald wieder für die nächste Folge zur Eukiosis. Und dann sagen wir bis bald, sofern das Schicksal es zulassen wird.
Macht's gut.
Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.